Bevor es mit dieser Podcast-Folge gleich losgeht, eine wichtige Sache vorab. Also bleib bitte kurz dran. Wieso hörst du diesen Podcast? Weil du dich mit Rhetorik beschäftigen willst, ja. Aber willst du dich selbst darin auch verbessern? Selber an dir und deiner wichtigsten Fähigkeit für Erfolg arbeiten? Das Anhören meines Podcasts wird dich dabei unterstützen und auch gleich wartet wieder eine spannende Folge auf dich. Aber ehrlich, wirklich voranbringen wird dich meine Empfehlung an dich jetzt. Das kostenfreie Live-Rhetorik-Training mit mir, Michael Ehlers, Rhetoriktrainer. Darin erfährst du, wie du Redeangst besiegen kannst, was du tun kannst, um andere Menschen zu überzeugen, welche Tricks die Profis nutzen, um in allen Situationen Sicherheit auszustrahlen, mit welcher innovativen Methode du über dieses Training hinaus am Ball bleiben und deine Rhetorik in der Praxis trainieren kannst. Sei also dabei. Pausiere gerne die Folge und gehe auf www.rhetorikheld.de. Diese Website findest du auch in den Shownotes. Wir sehen uns dann. Ich freue mich riesig drauf und jetzt viel Spaß bei der Folge.
Ehlers Rhetorik-Podcast. Wer etwas zu sagen hat, sollte reden können. Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie.
Herzlich willkommen beim Ehlers Rhetorik-Podcast. Heute habe ich einen Kracher für euch, das kann ich euch versprechen. Eine ganz großartige Frau, die bei mir im Seminar war und mich begeistert hat. Aber nicht nur über die Entwicklung im Seminar, sondern insbesondere über ihre Fachkompetenz. Sie ist Logopädin vom Beruf, sie heißt Kerstin Schimpkus. Und herzlich willkommen. Toll, dass wir beide miteinander quatschen können.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr schön, dass von Herzen gerne. Denn ich habe ja angekündigt, es ist ein Kracher und jetzt setze ich mal einen schönen Cliffhanger, wie das so schön heißt. Stell dir mal vor, wir haben ein Problem in der Gesellschaft, das die Sprache und Sprachentwicklung von Kindern betrifft, die unsere Gesellschaft maßgeblich verändern im Sinne von verschlechtern würde. Ist das interessant für dich, darüber mehr zu erfahren? Dann bleib einfach dran, denn das lösen wir auf. Aber es lohnt sich, sich das Ganze anzuhören, weil wir das hier entsprechend aufgebaut haben. Kerstin, du bist Logopädin. Was macht denn eine Logopädin?
Also eine Logopädin behandelt Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen von Kindern und Erwachsenen. Ganz einfach, genau.
Und wenn jetzt Erwachsene zu dir kommen, mit was für Problemen kommen die? Was ist das konkret?
Also Erwachsene konkret kommen entweder mit Stimmproblemen oder mit Sprachproblemen nach Schlaganfall oder auch Sprechproblematiken nach Schlaganfall zum Beispiel oder aber auch Schluckstörungen nach Schlaganfall. Also das haben wir ganz häufig in der Praxis. Ja.
Was würdest du sagen, wie viel Prozent, einfach mal so über den Daumen, das muss jetzt keine valide wissenschaftliche Zahl sein, so einfach aus deinem Gefühl, wenn du Menschen beobachtest, wie viele Menschen haben Sprech-, Sprach-, Schluckprobleme und wissen davon gar nichts bewusst bei den Erwachsenen?
Also ich glaube, bei den Erwachsenen ist es mittlerweile auch 80%, die nichts davon wissen, die auf jeden Fall eine Sprachproblematik haben. Sprechproblematiken, es wird ein bisschen weniger sein, aber Sprache ist schon häufig, obwohl wir es nicht wissen.
Ja. Und wie arbeitest du dann mit denen?
Mit den Erwachsenen arbeite ich 1:1 im 1:1 Kontakt und dann verbessern wir oder optimieren wir die Sprache im Alltag oder das Sprechen im Alltag, genau, mit verschiedenen Übungen in verschiedenen Kontexten.
Ja. Was wären das für Übungen? Was wäre so typisch? Eine Übung mal, dass wir so ein Gefühl dafür kriegen?
Na, zum Sprechen ist es zum Beispiel so, dass wir ganz viel an der Mundmotorik arbeiten, dass wir hier verschiedene Muskelübungen machen, um die Muskulatur zu stärken, um die Koordination zu verbessern, damit das Sprechen einfach optimiert wird. Lippen spitzen, Lippen breit ziehen zum Beispiel, ganz konkret.
Mhm. Ja. Okay, schön. Bei mir war es so, dass ich in der Grundschule kam der Logopäde zu Besuch, hat mit jedem von uns Kindern ein Gespräch geführt. Bei mir kam dann raus, dass ich damals gelispelt habe und habe beim S immer die Zunge rausgesteckt. Und dann hat er das mit mir trainiert. Und ich weiß noch, dass wir 10 Sitzungen gemacht haben und danach war das Thema weg. Das gibt es heute nicht mehr, oder?
Das gibt es noch, ja, aber nicht mehr nur in dieser reinen Lispelform. Also es kommen weniger Kinder zu uns, die nur noch lispeln.
Also das aber kommen auch Logopäden in die Schule?
Nicht mehr, nein. Logopäden gehen nicht mehr in Schulen und auch nicht mehr in Kitas. Es sei denn, es sind Inklusionskinder. Aber dieses, ich bin an der Schule angestellt oder in der Kita angestellt, das ist abgeschafft worden. Das gibt es nicht mehr. Nein.
War das eine kluge Entscheidung?
Meiner Meinung nach nicht so klug, nein. Weil wir nicht mehr so nah am Kind dran sind und weil die Kinder natürlich nachmittags dann zu uns in die Praxis kommen müssen. Und wenn die Kinder dann schon Schulalltag oder einen Kita-Alltag hinter sich haben, ist die Konzentration natürlich jetzt auch nicht mehr so dolle bei den Kindern. Deswegen also meiner Meinung nach nicht die klügste Entscheidung, nein.
Wenn wir jetzt mal einen Idealfall nehmen, also ein junges Kind wird geboren, ein Baby wird geboren und dann entwickelt es seine Sprache, Sprechtechnik. Wie würde es denn im Idealfall ablaufen? Was würde da passieren?
Also im Idealfall würde das Kind so um die 3 bis 6 Monate anfangen zu lallen. Danach wird es ein bisschen bunter lallen, dann sind das so Variationen im Lallen. Mit einem Jahr würde es die ersten Einsilber sprechen, mit 2 Jahren die ersten 2 Silber und dann bis zum 3. Geburtstag dann Sätze sprechen, Nebensätze sprechen, W-Fragen stellen. Das wäre der Optimalfall. Sodass quasi mit dem 3. Geburtstag die Sprachentwicklung, die Grundsprachentwicklung abgeschlossen ist.
Und warum ist das wichtig, dass diese natürliche Sprachentwicklung passiert?
Man sagt, zuerst kommt die Sprache, dann kommt die Kognition. Und wenn wir keine Sprache im Kopf haben, können wir uns kognitiv nicht entwickeln, beziehungsweise nicht so entwickeln, wie wir uns entwickeln sollten. Und auf der Grundlage der Sprachentwicklung basiert auch das Lesen und das Schreiben und die Rechtschreibung. Das heißt, wenn wir das frühkindlich nicht erwerben, können wir Leserechtschreibstörungen entwickeln. Und das ist auch das, was wir in den Schulen aktuell ja mehr als gehäuft sehen, wenn ich das mal so beschreiben darf. Ja.
Als du bei mir auf Mallorca im Seminar warst, haben wir uns über dieses Thema unterhalten und da hat es mir an einer Stelle den Stuhl unter den Hintern tatsächlich weggerissen. Denn du warst auch forschend tätig und ihr habt euch, ich glaube, war das sogar mit dem Institut zusammen, erklär mal, ihr seid mal in den Kindergärten gegangen und habt mal geschaut, wie geht es denn unseren Kindern derzeit in der Sprachentwicklung? Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen und was habt ihr dort getan?
Ja, also auf die Idee gekommen bin ich, weil meine Tochter selber damals betroffen war und ich das selber durch habe als Mama und habe ein Sprachförderprogramm entwickelt. Und in dem Zuge sind wir in Kitas gegangen und haben die Kinder aus der Unter-3-Gruppe, aus der U3-Gruppe gescreent und haben mal geschaut, ob die Kinder noch im Sprachrhythmus sind. Weil wir lernen Sprache über den Rhythmus im Deutschen oder in allen Sprachen eigentlich. Und wir haben quasi an die 500 Kinder getestet oder gescreent intern und haben festgestellt, dass 80% der Kinder eben nicht mehr im Rhythmus sind. Und 80% der Kinder, ja. Und das fällt gar nicht so auf. Also bei manchen Kindern fällt es nicht auf. Das kommt dann hinterher erst in der Schule raus, wenn die dann wirklich Probleme haben, Silben zusammenzuschleifen. Gut geförderte Kinder, das fällt im Alltag nicht so auf. Das kriegt man so gut hin, dass die Kinder halt da ja, so ein bisschen untergehen. Aber was da eigentlich hintersteckt, da muss man schon mal genauer hingucken. Das war ein Schock, ein echter Schock.
Das heißt 500 Kinder, da können wir ja jetzt schon mal sagen, das ist eine relativ valide Summe, die ihr dort für eure Erhebung angenommen habt. Von denen waren satte 80% sprechgestört, in ihrer Sprachentwicklung gestört. Das ist ja ein unfassbarer Hammer. Hat dich das Ergebnis nicht auch aus den Schuhen gehauen oder hast du es schon erwartet?
Ich habe das schon erwartet, weil man sieht es den Kindern doch an. Also man erkennt es in den anderen Entwicklungsbereichen, dass da was im Argen ist. Also ich habe schon eine hohe Zahl erwartet, aber 80% war schon ein Knaller. Ja, Wahnsinn. Das ist schon krass. Ja.
So, was passiert denn jetzt mit diesen Kindern, die diese Sprachstörung haben? Was ist da falsch gelaufen?
Was genau falsch gelaufen? Also man kann natürlich jetzt nicht sagen, das hätten wir machen müssen oder das haben die Kinder irgendwie dann und dann haben sie es nicht gehört oder was auch immer. Was dazu führen kann, dass die Kinder einfach nicht diesen Weg nehmen, diese gesunde Sprachentwicklung nehmen, ist, dass sie nicht in die Silbe kommen am Anfang. Also um die 3 bis 6 Monate, dass sie einen Schritt, also diesen grundlegenden Schritt, der auf diesem basiert, das komplette Konstrukt Sprache, da kommen die Kinder nicht rein. Und das sind verschiedene Faktoren, denke ich. Ich kann das nicht auf eins festmachen. Also ich denke, dass Kinder, ja, es gibt Kinder, die haben Mittelohrentzündung zum Beispiel und hören es einfach nicht. Es gibt Kinder, die haben schon Eltern, die eine Sprachentwicklungsstörung haben, wo das einfach diese genetische Komponente sind. Dann stelle ich mir die Frage, ob der Impfzeitpunkt, also es ist ja um diesen Zeitpunkt, wenn Kinder in die Silbe kommen, ob der so günstig gewählt ist, weil viele Kinder ja nach dem Impfen auch erstmal beschäftigt sind, das durchzumachen. Medien ist ein großer Punkt, denke ich, dass viele, viele Kinder und auch Babys schon vor den Medien sitzen und ich sag mal so in Anführungsstrichen beschallt werden. Also ich denke, es sind ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen.
Würde das im Umkehrschluss heißen, dass die Eltern heute nicht mehr so viel sich mit ihren Babys und Kleinkindern beschäftigen, wie sie sich beschäftigen müssen?
Ich bin der Meinung, dass jede Mama ihr Bestes gibt, was sie tun kann. Und ich glaube auch, dass viele es einfach nicht wissen, was sie tun können. Also wird ja zum Beispiel gesagt, dass wir nicht in Babysprache sprechen sollen. Und diese Babysprache aber zum Beispiel ist genau das, was es sein muss, damit die Kinder in die Silbe kommen, damit die Kinder die Wortgrenze hören. Und es ist so Schatzi, Mutzi, Butzi, sage ich dann immer. Das müssen die Kinder zu einem gewissen Zeitfenster einfach hören, damit sie ins Wort kommen. Und viele Eltern sind, glaube ich, einfach auch verunsichert, weil ne, der Arzt sagt die Erzieher sagen
uns,
das.
Lass uns mal bei der einen Sache bleiben, weil das etwas ist, das ich tatsächlich auch beobachtet habe. Es kommt so, und ich glaube, dass die Ursache so in dem Bereich der Pädagogik zu finden ist. Und da habe ich jetzt persönlich auch echt ein Thema mit, dass da Sprachpädagogen um die Ecke kommen und sagen, rede mit diesem Kind nicht in dieser Babysprache, sondern ganz früh musst du schon idealerweise in perfekter Grammatik und perfektem Deutsch mit dem Kind reden, weil das ja logisch ist, wenn sie das nämlich vorgelebt bekommen, statt Butzi, Butzi, Schatzi, Utzi, 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 dass sie dadurch gleich die richtige Sprache erlernen und viel, viel besser in eine bessere Sprache kommen. Das klingt ja erstmal logisch.
Ja, das klingt logisch, wenn man nicht weiß, wie die Linguistik hinter der Sprache ist. Und wenn man nicht weiß, dass es genau das ist, was die Kinder brauchen, nämlich dieses I hinter am Ende eines Wortes, genau diesen Stimulus, um zu hören, okay, da ist das Wort zu Ende. Und dann kriege ich eine Orientierung in der Sprache. Wenn man das natürlich nicht weiß, dann klingt das für mich auch logisch, dass ich mit meinem Kind, ich sag mal in Anführungsstrichen, anständig sprechen muss. Aber es braucht halt genau dieses I am Ende, damit die Kinder wirklich ins Wort und in die Silbe kommen.
Ja. Und ich weiß aus einem vorherigen Gespräch, dass das nicht nur offensichtlich für die Sprachentwicklung wichtig ist, dass sie in die Silbe kommen, die Kinder, sondern dass es ja auch in der Persönlichkeitsentwicklung eine Auswirkung hat. Mhm. Was ist denn da?
Also wir müssen uns vorstellen, die Kinder kommen in die Silbe, dann kommen sie ins Wort und irgendwann lernen sie den Zweisilber. Und sie können zum Beispiel nur Plural erwerben, also Einzahl, Mehrzahl bilden, wenn sie den Zweisilber haben, weil das alles rhythmisch basiert ist. Und in der Pluralbildung, das ist so um den 29. Lebensmonat, ist es so, dass die Kinder entdecken, dass es mich gibt und jemand anders gibt, also dass es zwei von etwas gibt. Und dann fängt das Ganze, so dieses Einfühlungsvermögen, ich gehe aus mir raus, ich weiß, dass mein Gegenüber was anderes denken könnte, das fängt da schon an. Und das ist so auch diese Phase, wo die Kinder diese Trotzphase anfangen, dieses, ich will das aber jetzt und das ist jetzt mein, ich bin jetzt hier der Chef und ich mache das jetzt, weil es mich gibt. Und ohne diesen Pluralerwerb würde es das gar nicht geben. Also wir haben hier wirklich die verschiedensten Entwicklungsbereiche, die da ineinander greifen und ohne Sprache funktioniert das alles nicht. Also ohne Sprache keine Motorik, keine Wahrnehmung, keine sozial-emotionale, also es hängt wirklich alles miteinander zusammen.
Ja. Das, was du da gerade sagst, ist für mich die eigentliche Katastrophe, die ja weit über die Sprachentwicklung und Sprechentwicklung und Logopädie hinweggeht. Denn aus persönlichen Gründen habe ich angefangen, mich im letzten Jahr aufgrund von Betroffenheit mit einer Persönlichkeitsstörung zu beschäftigen. Mir ist jemand begegnet, der eine pathologisch-narzisstische Persönlichkeitsstörung hatte. Und ich habe später gelernt von einer Therapeutin, mit einer entsprechenden psychiatrischen Ausbildung, dass das eine, also es gibt narzisstische Züge bei Menschen, das ist einfach eine Ich-Bezogenheit, es gibt gesunden Egoismus und es gibt pathologischen Narzissmus. Und das sind völlig unterschiedliche Dinge, die leider oft gerade so in den sozialen Netzwerken in einen Topf geschmissen werden. Gesunder Egoismus ist für den Menschen wichtig, weil ich hier meine Ich-Persönlichkeit schütze, meine eigenen Ziele und Werte verteidige. Narzisstische Züge sind Menschen, die schon auf einer übertriebenen Ebene das eigene Fortkommen und die eigene Entwicklung vor die von anderen Menschen stellen und dann dadurch, auch wenn sie teilweise gar nicht vorhanden ist, in ihrer Persönlichkeit eine gewisse Empathiebefreiung nach außen zeigen und wirken. Und pathologischer Narzissmus ist eine Krankheit, die als unheilbar gilt, in der in den ersten 3 Lebensjahren, und du hast ja gerade vom 29. Monat gesprochen, es nicht schaffen, aus dieser eine intrapersonale Persönlichkeit zu entwickeln. Also zu wissen, ich bin ich und die anderen sind die anderen. Diese Menschen werden nie ein Selbstbewusstsein aufbauen, weil sie immer nur ein Bild ihrer Ich-Persönlichkeit haben und keine Erfahrungen auf Strecke. Und diese Menschen sind völlig empathiebefreit im Leben, im Umgang mit anderen Menschen. Was du jetzt beschreibst, ist, dass wir gerade ein Sprachentwicklungsproblem bei Kindern haben, das zum einen die Problematik herauswirft, dass die Kinder später nicht in den natürlichen Sprachfluss kommen, aber dahinter steckt, wenn sich das nicht entwickelt, züchten wir da nicht gerade eine ganze Armada von pathologischen Narzissten an? Du nix.
Ja, wenn man das so benennen will, würde ich sagen, das geht auf jeden Fall in die Richtung. Und es ist auch so, dass zum Beispiel, wenn wir über Konsequenzen sprechen, wenn wir über Gewissen sprechen, das hängt ja alles miteinander zusammen. Also wenn Kinder nicht erfahren, was ist denn eine Konsequenz? Was ist denn, wenn ich mein Gegenüber ausnutze oder wenn ich ihm eine klatsche, wenn ich ihn kratze? Weiß ich, dass das richtig oder ob das falsch ist? Auch das hat mit Sprache zu tun. Mhm. Und all diese Faktoren, ja, die lassen jetzt auf keine allzu, ich sag mal, gesunde Zukunft blicken, was die Kinder angeht. Also es ist schon sehr gravierend.
Also die Psychiaterin, mit der ich im Austausch bin, die heißt Anne John, sie ist Spezialistin für pathologischen Narzissmus, hat das mal so beschrieben, ein 3-jähriges Kind spielt mit einem anderen 3-jährigen Kind am Strand und beide bauen eine Sandburg. Und jetzt geht Kind A zu Kind B und zerstört deren Sandburg, geht zurück zu seiner Sandburg, baut weiter. Das andere Kind ist erstmal traurig und weint und heult und jetzt geht es zurück und zerstört aus Wut die Sandburg von Kind A. Und Kind A kann keinen Zusammenhang herstellen, das ist die Störung. Beim 3-Jährigen ist es eben noch keine Störung, 2-3-Jährigen, da ist es noch normal, kann keinen Zusammenhang herstellen, dass diese Tat die Ursache in der eigenen Tat vorher hatte. Pathologische Narzissten können das nicht, weil die agieren ihr ganzes Leben lang dann so. Sie haben keine Ahnung, dass ihre Tat, die sie machen, die Ursache ist für das Handeln der anderen Person. So. Ja. Und das ist das, was entsteht. Das ist eine Katastrophe.
Ja, das ist dieses Ursache-Wirkung und Kinder, die nicht in der Sprache sind, können auch nicht erkennen, dass sie wirklich wirksam sind. Das können sie gar nicht erkennen.
Ich fasse zusammen. Du als Logopädin sagst, zuerst ist die Sprachentwicklung da und aus der Sprachentwicklung heraus entsteht dann die Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn wir jetzt nicht in dieses System eingreifen, das heißt, diese Entwicklung gestört ist, dann hat das Kind später nicht nur als erwachsener Mensch ein Problem beim Sprechen und in der Sprache, sondern es hat definitiv auch ein Persönlichkeitsproblem. So, jetzt hast du das erkannt. Ich ziehe die logischen Rückschlüsse daraus. Ich werde diesen Podcast auch der Ich glaube, ich werde die Psychiaterin danach mal in einen Podcast einladen. Mal gucken, ob sie der Einladung folgt. Jetzt ist ja die Frage, inwieweit ist das denn den Logopäden bewusst?
Also ich bin ja selber Gründerin einer Fachschule für Logopädie und kenne das Curriculum in- und auswendig. Und diesen Bereich widmet die Logopädie-Ausbildung genau 10 Unterrichtseinheiten. Also wie das wirklich dieses Fundament der Sprache, dieses linguistische Fundament damit zusammenhängt. Und nein, Logopäden kennen sich damit nicht aus, wenn sie sich nicht fortbilden. Wissen sie nicht.
So, und inwieweit ist der Gesellschaft damit dieses Problem bekannt?
Ich reise ja viel durch Deutschland im Moment. Und immer wenn ich meinen Vortrag halte, dann sitzen da 30 bis 50 Ärzte und fallen mir fast vom Stuhl, um es mal wirklich platt auszudrücken. Also es ist nicht bekannt.
Dann wollen wir jetzt mal dafür sorgen, dass das bekannt wird, oder?
Unbedingt, ja.
Weil wenn wir in diese Problematik, können wir ja jetzt eine Forderung aufstellen, dass sich doch bitte mal die Wissenschaft und die Politik mit dieser Problematik auseinandersetzt. Weil wenn das nicht passiert, züchten wir hier eine Gesellschaft heran von empathiebefreiten, pathologisch narzisstisch gestörten Menschen. Wohin das führt, da mache ich gar nicht drüber nachdenken.
Nee, da wollen wir auch gar nicht drüber nachdenken, weil es gibt eine ganz einfache Lösung, die jede Mama tun kann für ihr Kind. Es gibt eine ganz einfache Lösung. Und das sind genau 4 Schritte, die wir durchmachen müssen mit unseren Kindern zu einem ganz bestimmten Alter. Und wie gesagt, ich habe es eben schon mal gesagt, ich habe es mit meiner Tochter selber durch, auch als Mama, nicht nur als Fachfrau, sondern als Mama. Und das öffnet Welten für die Kinder.
Was sind diese 4 Schritte?
Erstmal müssen wir dafür sorgen, dass wir einen ganz bestimmten Input geben am Anfang, wenn das Kind noch ein Säugling ist. Also wie Schatzi, Mutzi, Butzi müssen wir zum Beispiel an jedes Wort ein I hängen und aus jedem Wort ein 2-Silber machen. Das ist die erste Stufe, die wir machen müssen, wenn die Kinder ungefähr 6 Monate alt sind. Also ich mache zum Beispiel aus Kugelschreiber mache ich Kuli, aus Brille mache ich Brilli, aus Mama mache ich Mami. Das ist der erste grundlegende Schritt. Wenn wir das schon mal schaffen würden.
Im Alter von bis?
Von 6 bis 9 Monaten.
Okay.
Jeden Tag 2 Minuten so ein Quatsch mit dem Kind. Ich sag mal Quatsch mit dem Kind machen.
2 Minuten reicht schon.
2 Minuten reicht. Für 2 Wochen. In dem Alter reicht das komplett aus. Und dann kommen die Kinder in die Silbe und haben die Möglichkeit, die Sprachtreppe hochzugehen und alles andere zu entwickeln. Das Coole ist, wenn wir das in dem Alter machen, braucht es nicht mehr. Weil alles andere entwickelt sich dann. Es ist so einfach.
Das ist ja schon mal eine gute Nachricht.
Wenn man dann Sprachentwicklungsstörungen in der Familie hat, dann gibt es noch ein paar andere Schritte dazu. Die habe ich in meinem Programm so weit runtergebrochen, dass auch das Eltern mit ihren Kindern machen können.
Ja. Schritt 1. Schritt 2?
Schritt 2 ist Reimen. Reimen, was das Zeug hält. Den ganzen Tag Lieder hören, reimen, vorlesen. Den ganzen Tag.
Klassische Kinderbücher.
Ja, genau.
Ja. Die schöne Gute-Nacht-Geschichte, das Vorlesen eines Kinderbuches in Reimform.
Genau.
Schritt 3?
Schritt 3 ist, wir müssen dafür sorgen, dass die Kinder entdecken, dass sie über ihre Handlung wirksam sind. Das heißt, wenn sie auf den Lichtschalter drücken und das Licht geht an, müssen sie erkennen, dass das Licht angeht. An, aus, eine Dose aufmachen, eine Dose zumachen und das dürfen wir sprachlich begleiten. Also das Kind macht das Licht an, wir sagen an. Kind macht es wieder aus, wir sagen einfach aus. Dose auf, dann sagen wir auf. Dose zu, wir sagen einfach zu. Und damit erkennen die Kinder, dass sie wirksam sind in ihrem Leben. Das ist die Grundlage für die ganze Persönlichkeitsentwicklung, die dann kommt.
Das muss in welchem Alter passieren?
So ab dem ersten Lebensjahr.
Okay. Auch einfach. Keine Raketenwissenschaft, stellen wir fest. Schritt 4?
Schritt 4 ist, dass die Kinder entdecken müssen, dass es einen 2-Silber im Deutschen gibt, wie Birne. Das ist ein betont unbetonter Rhythmus. Und das machen wir einfach, wenn das Kind anfängt zu zeigen mit da, da, dann sagen wir einfach da, Lampe. Da, Tisch. da Blume. Und das passiert so ab anderthalb können wir das machen. So manche haben auch schon ein bisschen früher, je nachdem.
Aber so wenn diese einfachen Dinge passieren, dann haben wir eine natürliche Sprachentwicklung und eine natürliche Persönlichkeitsentwicklung, in dem das Kind in sich lernt, dass es eine intrapersonale Persönlichkeit gibt, mich selbst, und die interpersonale Persönlichkeit den anderen.
Wenn wir das machen, haben wir die Grundlage geschaffen für Spracherwerb und Sprachentwicklung, für all das, was dann noch kommt. Und das verbindet sich quasi mit allen anderen Entwicklungsbereichen, sodass sich alles gesund entwickeln kann. Ja.
Das ist so einfach.
So einfach ist es ja.
So, jetzt machen wir knallhart Werbung. Du hast einen Kurs gemacht, um dieses Problem zu lösen, richtig? Was bietest du da an?
Also ich habe verschiedene Programme entwickelt, die setzen genau da an für Eltern, dass sie das mit Material mit ihren Kindern zu Hause machen können. Ich habe 22 Miniserien entwickelt, die Kinder sich anschauen können, wo genau das der Fokus ist. Da sind alle 8 Meilensteine der Sprachentwicklung bis zum 3. Lebensjahr drin. Ich biete ein 3-Monats-Coaching an, wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind, also wenn sie schon über 2 sind. Und ich biete auch eine halbjährliche Begleitung an, wenn die Kinder einfach ein bisschen mehr Begleitung brauchen. Genau. Und das startet bei 78 Euro. Das ist nicht teuer. Das kann man für sein Kind investieren, wenn man die Grundlage schaffen möchte. Einfach
das mal bei aller Liebe. Teilweise werden Kinderserien gekauft auf ein iPhone, iPad. Die sind teurer als diese 78 Euro. Das ist ja lächerlich. Vor allen Dingen, wenn man jetzt weiß, wie wichtig das ist. Nicht nur für die Sprach- und Sprechentwicklung, sondern insbesondere für die Entwicklung einer empathischen, natürlich gesunden Persönlichkeit. Ja. Ja. Du bist bitte so frech und schickst mir gleich im Anschluss auf unser Gespräch die Links zu deinen Angeboten zu. Dann packe ich die natürlich in diesen Podcast in die Shownotes. So. Und jetzt will ich natürlich auch noch ein bisschen provozieren und will mal eine These in den Raum werfen. Ich sehe Eltern mit Kleinstkindern. Wir leben in einer Gesellschaft, in der der Individualismus und die Freiheit des Einzelnen über die teilweise die Familie und die Gesellschaft gestellt wird. Das ist derzeit Zeitgeist. Und dann sehe ich Eltern, die hocken und legen ihre Kinder einfach, damit sie andere Dinge tun können, wie beispielsweise selber in sozialen Netzwerken herumzusurfen oder halt ihre Dinge zu tun, Kinder einfach so vors Handy oder iPad oder vor den Fernseher hocken. Ist das nicht das eigentliche Problem? Was übrigens dieses Social-Media-Verhalten oder dieser Umgang mit den Devices und Kinder an solche Geräte zu lassen, durch Corona ja nochmal massiv verstärkt wurde.
Ja, also ich sehe das bei meinen eigenen Kindern, wenn sie vorm Fernseher sitzen. Das dauert keine 20 Minuten und danach sind die wie von Sinnen. Und das kann nicht gut sein für die Kinder, wenn ich meine Kinder so früh vor die Glotze setze, um es auf Deutsch zu sagen. Ich glaube, das ist ein riesengroßes Problem, ja. Und wenn also wir die Kinder vor den Fernseher setzen, dann doch vor eine Miniserie, die ihnen Input gibt, die 2 Minuten dauert.
Tja, aber die hocken nicht 2 Minuten vor dem Fernseher, wie wir wissen. So, das heißt, die Forderung an die Politik, wir müssen den Eltern eigentlich verbieten, unter der Androhung einer schlimmen Strafe, Kinder vor die Devices zu stellen, mehr als 2 Minuten am Tag.
Na, da bin ich nicht zuständig, da kann ich nichts zu sagen. Also ich kann nur für mich wählen, dass ich das nicht tue. Und das sollte jeder Erwachsene und jede Mama für sich selber entscheiden, was sie da tut. Und ich würde es für meine Kinder nicht tun, nein.
Also nochmal der Appell an alle Eltern, Onkel, Tanten, Patenonkel, Patentanten. Worüber wir hier sprechen, ist keine Kleinigkeit, sondern es geht um die gesunde Entwicklung eines gesunden Menschen. Es geht über die Sprachentwicklung, kommt die Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn wir da nicht jetzt sofort anfangen zu handeln, haben wir ein gesellschaftliches Problem, das ich für nicht mehr korrigierbar halte. Freunde, an das Thema müssen wir einmal ran. Kerstin, wir beide werden in Verbindung bleiben und diese Themen weiter vertiefen. Und ja. Ich finde es großartig, dass du dich dieser Sache mit dieser Klarheit widmest. Ich weiß selbst, wie es ist, mit neuen Themen und neuen Fragestellungen und vor allen Dingen der Benennung eines Problems an die Gesellschaft und Öffentlichkeit zu gehen. Das wird meistens sehr viel auslösen. Aber da werden wir mal lauter werden müssen bei diesem Thema. Und etwas, was ich in diesem Podcast ganz selten mache, mache ich jetzt. Was heißt, ich mache das selten, ich mache das eigentlich nie. Ich sage nie, teilt diesen Podcast, wenn es euch gefallen hat und so weiter. Aber diese Folge, da bitte ich euch herzlichst, wirklich herzlichst, schickt sie allen Eltern von Kleinstkindern und zwar möglichst sofort weiter. Ihr hört diesen Podcast auf allen Plattformen, bei Podigy, es ist gratis im Web runterladbar, bei Spotify, Apple Podcasts, es ist überall zu hören. Bitte, 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 in diesem Fall macht es einmal. Teilt diese Folge, damit wir den Menschen helfen können, ins Bewusstsein zu kommen, wie wichtig Sprachentwicklung gerade bei Kleinstkindern ist, nicht nur für die Sprache, sondern gerade auch für die gesunde Persönlichkeitsentwicklung. Kerstin, von ganzem, ganzem Herzen danke für diese Folge. Und ich freue mich auf alles Weitere, was da noch kommt. Wir sind ja in einem anderen Projekt, Durchbruch Coaching, verbunden und werden da noch viel Zeit miteinander verbringen. Und ich freue mich sehr, dass, wenn auch auf, wie wir heute vielleicht sagen, schrägem Weg du in meinem System gekommen bist. Das ist eine sehr, sehr glückliche Fügung. Vielen, ja. vielen Dank für deine Arbeit, für dein Fachwissen, für dein Sein. Und liebe vielen Zuhörende, Dank. Teilt diese Folge. Dankeschön, Kerstin.
Danke, danke dir. Bis dann.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me.